Unser nächster Sprecher ist auf NTV fast mehr zu sehen als der aktuelle Bundeskanzler. Das ist aber auch dem geschuldet, dass wir so viele Krisen haben, so viele kriegerische Auseinandersetzungen. Und Herr Thiele ist sehr erfahren in dem Bereich Auseinandersetzungen, kriegerische Auseinandersetzungen. War da an vorderster Front, kann man sagen, genau, Oberst AD, also außer Dienst. Und wir hatten schon ganz viele Gespräche auch zu diversen Themen. Ich bin wirklich sehr gespannt, was Sie denn jetzt zum Nahen Osten zum Beispiel sagen. China, Taiwan, aber auch Russland, Ukraine. Sie sind wie immer ein gern gesehener Gast. Schön, dass Sie da sind. Viel Spaß mit Herrn Thiele.
Herzlichen Dank, Herr Günther. Danke. Ja, herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Sie werden es nicht glauben, aber dennoch ist es wahr. Ich bin ja gerade hier eingecheckt. Ich habe gerade Sand aus meinem Koffer geschüttet. Ich komme gerade aus Abu Dhabi und irgendwie ist er an meinen Schuhen kleben geblieben. Und ich war ganz überrascht, den jetzt auf dem Anzug noch zu finden. Also von daher, Sie sehen, hautnah. Saudi-Arabien ist auch, die Vereinigten Arabischen Emirate ist auch gar nicht schlecht. Wir reden ja hier immer gerne alles schlecht. Sie wissen, dass von neue Parteien werden schlecht geredet. Generell wird immer alles schlecht geredet. So wird auch die BRICS schlecht geredet. Das ist diese ursprüngliche Zusammenstellung von Staaten. Brasilien, also für die Anfangsbuchstaben Brasilien, Russland, Indien, China. Und dann als fünfter kam etwas später zu Südafrika. Die haben sich verdoppelt. Ist nicht so wichtig. Putin-Schaubühne hören wir jetzt diesen Tagen in den Nachrichten. Ist natürlich dummes Zeug, weil es gibt nicht nur die BRICS. Zusätzlich gibt es auch noch die Shanghai-Kooperationsorganisation. Da ist auch der Generalsekretär der Vereinten Nationen dort bei beiden Veranstaltungen. Auch das wirft man ihm vor. Aber tatsächlich verkörpern die weitaus mehr als die Hälfte der Menschheit. Und warum sollte er sich bei denen nicht blicken lassen bei der Mehrheit und nur zu den Minderheiten kommen, nicht? Das ist ein merkwürdiger Ansatz. Und die boosten nicht oder boomen nicht so von ungefähr. Also wenn man schaut, jetzt wie gesagt, die Vereinigten Arabischen Emirate dabei bei den BRICS, jetzt gerade Treffen in Russland. Davor gab es ein Treffen der Shanghai-Kooperationsorganisation, da ist die Türkei zum Beispiel auch dabei. Also viele große südamerikanische Akteure. Über die Hälfte der Welt ist unzufrieden mit der Weltordnung. Sie finden sie nicht in Ordnung, sie finden sie nicht gerecht. Sie denken, das bevorteilt den Westen und benachteiligt den Rest der Welt. Und deswegen sind sie auch mit der Leitwährung des Dollars nicht zufrieden und fangen an, etwas zu tun. Wenn wir bei uns jetzt hören, BRICS, hören wir nur, Putin hat sich eine Schaubühne geschaffen. De facto war er tatsächlich der Leitende dort, aber das ist gar nicht das Wichtige. Das Wichtige ist dort, dass sich die Welt organisiert und auch eine Agenda vornimmt, wie sie die jetzige Macht, Prosperität, Geldverteilung in der Welt verändern will. Und auch wenn das jetzt nicht alles gleich von vornherein alles gut klappen wird, ist der Anfang gemacht. Gerade die Neuaufnahmen, diese Veränderungen zeigen ganz deutlich, dass da etwas passiert. Und für Sie als Menschen, denen Ihr Geld besonders am Herzen liegt, deswegen sind Sie ja wahrscheinlich hier auf dieser Veranstaltung, für Sie ist das natürlich auch eine, denke ich, bedeutende Information, einfach zu wissen, da passiert etwas und das muss ich im Auge haben. Dass sich die Welt im Aufbruch, sehen Sie, wir haben hier den französischen Philosophen Bernard-Henri Lévy im Bild, der vor einer Woche in einem Politico-Interview feststellte, wir sind in einen neuen Weltkrieg eingetreten, sagt er. Er ist eigentlich nicht allein mit dieser Aussage. De facto, nun ist nicht jeder von Ihnen kirchlich orientiert. Papst Franziskus warnte schon vor 2 Jahren davor bei seinem jährlichen Neujahrsempfang bei den Diplomaten und sagte, dass sich das zunehmend ankündigt, dass hier eine hybride Weltkrieg sich abzeichnet. Und dieses Jahr warnte er davon, dass er eingetreten ist.
Herzliche Einladung zu unserem Kapitaltag am 4. April 2025 im Raum Wiesbaden. Erfahrene Sprecher wie zum Beispiel Professor Dr. Max Otte, Volker Hellmeier und viele, viele weitere werden mit Ihnen über die aktuelle Lage am Kapitalmarkt sprechen. Wie geht es weiter mit den Aktien? Sollte man jetzt noch in Gold investieren? Und ist Bitcoin immer noch weiter auf dem aufsteigenden Ast oder sollte man bereits schon Gewinne vom Tisch nehmen? Herzliche Einladung geht raus an Sie. Alle weiteren Details und die Buchung finden Sie unterhalb des Videos.
Anfang des Jahres warnte die NATO davor, dass sich abzeichnet, dass insbesondere Russland sich für hybride Einsätze in NATO-Staaten vorbereitet. Und vor 2 Monaten warnten dann die Geheimdienste von NATO und Europäischer Union davor, dass das begonnen hat. Dass es also nachweisbar Anschläge gibt, Brandanschläge sind das vor allen Dingen auch auf Züge, Zugverbindungen, kritische Infrastrukturen. In Berlin wurde zum Beispiel von der Firma Diehl ein Werk angezündet. Ich kenne die Vorstände, die am Anfang gedacht haben, da ist nichts dran, dass da Russland dahinter sein könnte. Aber mittlerweile ist das wohl bestätigt, dass Russland hinter diesen Dingen steckt. Also es beginnt tatsächlich, während wir immer hören, Putin droht nur und macht nichts bei uns, ist das Gegenteil der Fall. Er kommt eben nur nicht wie der Ritter früher mit der Lanze. Der eine Ritter hat eine Lanze und reitet auf den anderen zu und versucht, ihn aus dem Sattel zu stoßen. Und der andere kommt dann zurück mit seiner Lanze und versucht, den einen aus dem Sattel zu stoßen. So macht das Putin nicht, sondern er kämpft asymmetrisch, verdeckt, aus Grauzonen heraus. Wir haben Schwierigkeit, das zu merken, weil uns diese Dinge zu klein unzusammenhängend sind. Einzelfälle in Finnland, in Schweden, in London, in Berlin, in Bayern, die Überflüge der Kasernen, das Eindringen in unsere Wasserversorgung, all diese Dinge im Grunde, die jetzt so passieren und die im Grunde wie in einer Parabel, die Sie ja auch wieder als Investoren wahrscheinlich alle kennen, unten flach und dann steil ansteigend. Wir sind in dem flachen Teil der Kurve, der jetzt beginnt und de facto ist eben die Frage des Krisenmanagements wahrscheinlich ausschlaggebend dafür, ob wir in diesen steilen Teil dieser hybriden Bedrohungen vordringen oder ob wir in dem flachen Teil bleiben und die vielleicht wieder eindämpfen, ausdorren können. Wie gesagt, ein französischer Philosoph, ich fand das ganz, ganz, ganz passend. Und insgesamt, ich hatte ja mit den BRICS schon angefangen, der Westen unter schwerem Beschuss gegenüber Amerika und dem vom Amerika geleiteten, gelenkten System, Finanzsystem, Machtsystem, bildet sich eine Front, die sich immer mehr Schulterschluss macht. Wie gesagt, keine Gefahr im Verzug, dass man denken muss, jetzt morgen bricht unser System zusammen, alles andere ist vorbei. Aber es ist sichtbar, was passiert. Es erklärt eben auch, warum viele Staaten jetzt nicht einfach hier, man sagt ja immer gerne auch in Medien, die Mehrheit der Welt hat sich gegen Putin gestellt. Er ist ein Paria, ein Aussätziger, mit dem keiner mehr was zu tun hat. Aber das Gegenteil ist der Fall. Und wir hören nicht zu. Ich muss nur an den indischen Außenminister denken, der vor kurzem hier war, wobei lustigerweise nicht in Deutschland, sondern in Österreich, und dort erklärte, warum die Inder Öl kaufen aus Russland. Sagt er ganz einfach, unser Bruttosozialprodukt, das im Durchschnitt liegt bei 2000 Euro. Und da können wir uns nicht leisten, die von Westen jetzt hochgetriebenen Sanktionspreise zu bezahlen. Außerdem hat der Westen es nie für nötig gefunden, dem demokratischen Staat Indien Militärhilfe, Rüstungshilfe zu geben, sondern hat das lieber der Diktatur Pakistan gegeben. Und deswegen musste sich Indien, um sich gegen China zu schützen, aus Russland bedienen, Waffensysteme, die immer zuverlässig geliefert haben. Also ich will es nur sagen, wir haben in unseren Darstellungen, die passieren, gibt es eben verschiedene Welten, wo wir in einem kleinen Ausschnitt unsere Welt präsentiert bekommen und dann sozusagen in den Spiegel schauen und uns sehen und den Rest der Welt nicht so sehr. Einer der Gründe, warum ich mich tatsächlich viel in der Welt rumtreibe, um das auch vor Ort zu machen. So zum Beispiel jetzt eben in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo das eben auch um diese hybriden Bedrohungen geht und sie sich das auch vielleicht gleich vorab der Levy sieht ja hier auf der Folie, sehen Sie das, China, Russland, die Türkei, Iran und den radikalen politischen Islam insbesondere als die Hauptakteure dieser Welt im Umbruch, was das Thema Prosperität und auch Sicherheit, Gefahren für die Sicherheit angehen. Und die arabischen Staaten haben eben auch den Eindruck, dass viele von uns gar nicht verstehen, dass es Akteure auch im politischen Islam gibt, die brandgefährlich sind. Und sie wundern sich über die Naivität, mit der wir diese Dinge hier wahrnehmen und im Grunde jeden, der sich kritische Gedanken darüber macht, im Grunde als Islamophob gleich kennzeichnen. Damit wird die Diskussion gleich rausgedrückt. Dabei ist es ja eben auch so, ich habe neulich eine Studie dazu geleitet, dass 90% unserer Muslime eher die besseren Deutschen sind, also einfach vorbildlich im Verhalten, beitragsfähig und so weiter. Aber es gibt eben auch die anderen 10%, die eben häufig durch Migration kommen, die durch Muslimbrüder, Salafisten und so weiter inspiriert werden, Gewalt gegen uns anzuwenden. Und wir nehmen das in der Politik nicht so richtig ernst. Unsere Innenministerin hat noch vor einem halben Jahr bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts darauf hingewiesen, dass ja gefährlich der Rechtsextremismus ist, weil der sich gegen den Staat rüttet. Das täten die Islamisten nicht. Dabei geht es den Islamisten tatsächlich um unsere Staatsordnung und unsere Gesellschaft, die sie eben anschießen wollen. Sie hören das ja dann gelegentlich in Berlin oder in Hamburg mit dem Ziel, ein Kalifat einzurichten. Als wenn das nichts wäre, was sich gegen unsere demokratische Grundordnung richtet. Und tatsächlich hat mittlerweile auch die Innenministerin umgeschwenkt und sieht die Islamisten jetzt nicht mehr als so ungefährlich, wie sie das noch vor einem halben Jahr tat. Also es tut sich was, Westen unter Beschuss. Technologie spielt eine große Rolle heute in der Befähigung. Ein schönes Bild, das ich aus der Vergangenheit immer noch kenne. Die Russen waren ja immer schon brandgefährlich in dem Thema Konspiration, Lügen verbreiten, also heute Fake News, wie kann ich das machen? Aber die hatten immer Windprobleme, weil früher machten sie das mit Ballons und Flugblättern, aber die hatten mit der Windrichtung Probleme, nicht? Der Wind wehte meistens nicht von Osten nach Westen, deswegen kamen die Ballons schlecht zu uns rüber. Zudem waren diese Flugblätter auch recht naiv. Das ist heute eben mit den modernen sozialen Medien, mit IT und anderen Dingen ganz anders. Man hatte schon bei der ersten Trump-Wahl, war ja Cambridge Analytica, also ein britisches Unternehmen, das Wahlkampfhilfe für Trump geleistet hat. Und zwar, indem es versuchte, Narrative, die Trump befördern, in die sozialen Medien und über die sozialen Medien an die Zeitung zu bringen. Und im Grunde galt es immer, wenn ich unter die Top Ten dieser Narrative komme, die Top Ten schaffen das immer in die Top-Zeitung, also New York Times oder Washington Post und so weiter. Wenn ich da drin bin, dann kriege ich das sozusagen unter das Volk gerollt. Und man macht Folgendes, man nimmt einfach erstmal ihre Lieblingsnarrative, die sie mögen, was weiß ich, sind gerne Jäger und wollen eben, dass die Schützen nicht so belangt werden vom Staat, dass die ganze Kontrolle nicht so groß gemacht wird. Das heißt, die nehmen ihre Standardnarrative, die sie besorgen, betrüben und hängen mit einem kleinen Rucksack noch eins dran, mit dem sie im Grunde uns stören wollen, verändern wollen. In Großbritannien war das neulich dieses scheinbare Narrativ, dass ein junges Mädchen von einer Masse von Migranten vergewaltigt wurde. Das kam auch erstmal aus einem britischen Medium und Putin verbreitet das dann. Der nutzt dann seine Möglichkeiten, unter das Volk zu bringen. Und am Ende haben sie dann eine Aufstandssituation, nicht? Also es war ja doch ziemlich haarig in Großbritannien. Bei uns hatten wir das Thema Lisa, Sie werden sich vielleicht noch in Berlin erinnern. Ne? Das sind sozusagen die Wege, mit denen man das im Grunde machen kann. Und da sind die Russen smart drin, das haben die 10 Jahre auch geübt, bei ihren Anrainern an der europäischen Außengrenze, also Balten, Serbien, Weißrussland, im Grunde diese ganze Linie durch bis Kosovo hinten, wunderbar geübt. Wir haben da nicht so richtig hingeguckt. Und mittlerweile machen sie das seit 10 Jahren, haben viele Medien da auch aufgekauft. Und damit sie sozusagen russische Propaganda direkt bespielen können in die Länder hinein. Deswegen Moldau, wenn wir jetzt hören, die Wahlprobleme oder auch innere Probleme in den baltischen Staaten, da kommen die her. Man nutzt dann eben auch Minderheiten, um diese anzuzetteln. Und so nutzen neue Technologien eigentlich einem enorm. Ein Punkt, warum ich die Drohnen hier auch mal als ein Beispiel genommen habe. Am Anfang hatten wir ja wenige Drohnen, wenn Sie sich noch erinnern, vor 2 Jahren Aserbaidschan, Armenien, damals in dieser Auseinandersetzung, wo die eigentlich viel stärker militärisch eingeschätzten Armenier platt gemacht wurden aus Aserbaidschan. Warum? Weil die türkische Drohnen in größeren Gebinden eingesetzt haben und die Armenier auf einmal keine Chance hatten. Das waren ja damals noch Zehnerpakete bis zu 100, 200 Drohnen. Heute verbraucht die Ukraine und auch Russland auf beiden Seiten 10.000 Drohnen im Monat. Die Ukrainer wollen auf eine Jahresproduktion von 1 Million gehen. Und wenn ich an einen Vortrag vor 2 Jahren hier vor Teilen von Ihnen vielleicht erinnern darf, wo ich damals mal darauf hingewiesen habe, dass die Ukrainer bei uns ja auch sehr bekannt wurden, indem sie mit Cyberkriminalität Krankenhäuser bei uns überfallen haben, um sie zu erpressen. Das heißt also, wir können nicht davon ausgehen, dass das, was die Ukraine oder auch Russland jetzt lernt im Umgang mit Drohnen, und Sie können das ja im Fernsehen total betrachten und sehen, einzelne Personen ins Visier nehmen und sie erschießen oder was auch immer von oben machen, dass das jetzt im Kriegsgebiet bleibt. Wir werden diese neuen Technologien auch bei uns sehen, in der Überwachung von Personen, im Verfolgen von Personen. Große Unternehmen, auch das hatte ich bereits vor 2 Jahren mal hier in einem Vortrag gesagt, Micro-Targeting ist das Stichwort. Große Unternehmen wie Amazon oder Alibaba, die im Grunde auf jeden von uns gehen und unsere Präferenzen mitplotten, ne? Wo gucken Sie im Internet nach? Was interessiert Sie? Man lernt unglaublich viel über Menschen. Im Grunde hat man das mal bei Facebook gelernt. Ich sag mal, mit etwa 100 Fragen, die Sie mal gestellt haben, kennt man Sie so gut wie ein Verwandter. Also wenn Sie jetzt nur überlegen, ob Sie schon mal 100 Mal im Internet waren, ne? Eine lächerliche Frage. Aber dann wissen Sie, dass die eifrigen Sammler viel von Ihnen wissen. Und die kombinieren das heutzutage auch mit künstlicher Intelligenz, mit den Fragen ihrer Ehepartner, ihrer Freunde, ihrer Kinder, die sich ja auch im Internet aussehen. Das gibt eine ganze Menge Wissen über Personen, über Verbindungen, über soziale Kontakte, die Sie zum einen eben jetzt unverdächtig Amazon oder Alibaba erstmal zur Verkaufsförderung nutzen können und zur Incentivierung, dass sie da was machen, dass man aber genauso gut auch geheimdienstlich zur Erpressung nutzen kann oder auch kriminell nutzen kann, um aus ihnen Vorteile zu schlagen. Diese Dinge, deswegen Hybrid, ich sagte es ja, Grauzone über Dritte, also nicht selbst sagen, ich bin's, sondern andere nutzen. Diese kommen jetzt mehr und mehr. Wenn Sie bei den Geheimdiensten hören, wie erfolgen denn diese Anschläge jetzt heutzutage, dann ist das im Grunde, man geht auch übers Internet, man wirbt Menschen übers Internet an, junge Menschen gerne, die Lust auf Action haben und Kohle brauchen. Das ist sozusagen der Incentive. Das heißt also, es sind gar nicht unbedingt jetzt Triebtäter, islamistische Fundamentalisten oder Russenfreunde oder sowas, sondern Leute, die einfach mal Lust haben, was Tolles zu machen und die dafür auch Geld haben wollen. Kryptowährung als Zahlungsmittel und wie gesagt, die Anwerbung darüber. Das ist heute gängig bei russischen und chinesischen Anwerbern. Hinzu kommen jetzt eben die Technologien. Ich zeige Ihnen hier gerade die Drohnen, aber eben auch die künstliche Intelligenz. Sie können auch sehen, auch selbst der Weltraum, da fremdeln wir Deutschen ja immer noch ein bisschen mit, wird heftig genutzt. Elon Musk hatte ja die Ukraine gerettet in den ersten Tagen, weil die Russen hatten die kommerziellen Satelliten, die im Weltraum waren, ausgeschaltet, sodass im Prinzip nicht nur die Regierung und die Streitkräfte in der Ukraine keine Kommunikation mehr hatten, sondern auch das Business. Und da man sich diesen Satellitenbetrieb nicht so auf Ländergrenzen begrenzen kann, waren auch alle möglichen anderen Nordosteuropäer davon betroffen, hatten erstmal nichts. Und Musk hatte ja damals seine Starlink-Satelliten zur Verfügung gestellt. Der hat ja schon zwei Monate vor dem Krieg gedrängelt, ob die Ukrainer kein Interesse hätten. Sie hatten sie nicht. Er hat dann trotzdem bis zu 10.000 Terminals produzieren lassen und bereitstellen lassen und dann 2 Tage vor dem Einmarsch der Russen dann tatsächlich diese Fähigkeiten zur Verfügung gestellt. Aber Eider Daus, es erinnert mich sehr an ISIS früher, auch Russland ist heute ein eifriger Starlink-Nutzer. Wo auch immer die herkommen, die Terminals, nicht, dass der Satellit diskriminiert ja nicht zwischen den Nutzern. Er sieht eben, da kommt ein Signal hoch und es wird eine Dienstleistung nach unten gegeben. Also nicht nur die Ukraine, die ja sozusagen der erste Nutznießer dieser Starlinks war, hatte das, sondern auch die Russen haben das. Und genauso können Sie auch davon ausgehen, dass Terroristen und Kriminelle diese Fähigkeiten der Kommunikation gut nutzen können. Und das Modell ist ja einfach, dass wir irgendwann mal von unserer Steckdose und dem Kabel unabhängig werden und im Grunde jeder über Satellitenverbindung seine Kommunikation machen kann und nicht mehr hier in der Wüste lebt, wie wir das ja häufig haben. Also ich ärgere mich jetzt gerade hier. Ich wollte gerade eine Message nach Abu Dhabi schicken, aber es ging nicht. Wieder irgendein Wurm war dazwischen, hat das nicht zugelassen. Das ärgert ja Betriebe, Unternehmen, Geheimdienste. Alle ärgern sich über diese Dinge und freuen sich natürlich, dass jetzt diese bis zu 100.000 Satelliten, die dort in den Weltraum platziert werden, dann auch genutzt werden können. Und so freuen sich eben auch die Kriminellen, auch die Terroristen. Und all das wird unser Leben bereichern, wollte ich sagen, verändern. Für Sie als Investoren eben bereichern. Weil wenn Sie richtig investieren in die Technologien, die hier eine Rolle spielen, dann hat das für Sie eine Bedeutung. Und es sind eine ganze Menge dieser Technologien, die hier eine Rolle haben. Hier habe ich Ihnen nur mal gezeigt, auf dem Foto, nur damit das so ein bisschen erklärt wird. Was ist hier dran? Das blaue, nehmen wir mal das linke Bild oben. Die kleine Drohne, die da in der Luft ist, das blaue Paket oben ist die Batterie. Darunter, das runde, ist die Bombe. Aber das kann dann auch ein größerer Sensor sein. Also sind alles ganz kleine Dinge, fein. Links unten im Bild wird's gebastelt. Da baut man solche Drohnen jetzt heute in Heimwerkarbeit an der Front. Nicht? Das ist das Ding. Dann rechts oben, da liegen sie dann schon so ein bisschen auf Halde, für den Einsatz vorbereitet, damit man sie rausmachen kann. Unten auch nochmal auf dieser grünen Tonne rechts können Sie das auch sehen. Also ich will es nur sagen, das sind alles Dinge, recht einfach, leicht zu nutzen. Und Sie können sich natürlich vorstellen, das wird alles mal industrialisiert. Ne? Wir gehen jetzt auf eine millionenfache Produktion. Bei verschiedenen Olympischen Spielen haben Sie schon sehen können, dass man bis zu 5.000 dieser Drohnen gleichzeitig einsetzen kann. Da hat man ja dann tolle Bilder in die Luft gezeichnet. Ne? Das ist nämlich das eigentliche Problem, Schwärme. Die Amerikaner haben bis Juni diesen Jahres die ersten Drohnenschwärme eingesehen. Es gab mal so einen Film, mit Freeman als Präsident, der angegriffen wurde von einem Drohnenschwarm beim Angeln oder auf dem See. Das ist im Grunde so das Thema. Da kommen sie schlecht mit ran. Also ich sag mal im Grunde Laser. Nicht? Heute, wie geht man heute an die Drohnen? Zum einen geht man dran elektromagnetisch, indem man deren Funktionsfähigkeit kaputt macht, also die Spulen überlädt, dass die dann wie besoffen runtertaumeln und dann runterfallen. Indem man sie abschießt mit klassischen alten Waffen, die großen sind ja alle viel zu teuer. So ein Ding kostet ja nichts, 5.000, 10.000 Euro, wenn es hochgegriffen ist vom Preis. Und die Abwehrwaffen kosten 300.000, 500.000. Dann können Sie sich überlegen, wie viele Waffen Sie produzieren müssen. Die dauern meistens 3 Jahre, bis Sie die produziert haben, welche Kosten damit verbunden sind. Also mit teuren Waffen auf billige Waffen zu schießen, das bringt nichts so richtig. Also wird man hier in der Technologie mit Mikrowellen und Laser versuchen müssen, das klarzukriegen und darüber hinaus mit elektromagnetischen Dingen. Diese Technologien finden sich jetzt alle in den Boomern wieder. Nicht? Wenn Sie schauen, Rheinmetall, die verkaufen auf Teufel komm raus, Hensoldt, die ganzen Technologien verkaufen. Ne? Die haben jetzt natürlich einen idealen Markt, weil jeder braucht's, jeder will's, um sich zu schützen. Und die Produktionsflächen sind begrenzt. Im Grunde geht das bei uns Richtung 2028, wo eine moderate Produktion weltweit etabliert sein wird. Also auch in den USA haben sie erhebliche Produktionsschwierigkeiten mit den teuren und komplexen Waffensystemen. Aber bis dahin wird dann im Prinzip so eine Technologiefähigkeit sein. Und wer jetzt hier gut aufgestellt ist, der macht natürlich erstmal Geld ohne Ende und hat natürlich dann auch die Erfahrungsvorteile jetzt aus dem Einsatz dieser Dinge. Also Hybrid, der neue Goldstandard. Ich kämpfe nicht mehr Ritter, offen, Visier, Lanze, sondern der kommt aus dem Hinterhalt, aus der Steckdose, Pager vielleicht als Ding. Das war ja nun, wie soll ich mal sagen, Kinderkram, auch wenn es natürlich eine komplexe Kiste war. Man hat hier, weil die Hisbollah für ihre Führungskräfte ein Führungs- und Informationssystem angeschafft hat. Das war der Pager.
Haben Sie sich schon mal gefragt, ob Ihre aktuelle Vermögensverteilung noch Bestand hat vor dem Hintergrund der großen Herausforderungen, die wir aktuell haben? Wie geht es im Nahen Osten weiter? Was passiert eigentlich in Russland? Und wird Taiwan jetzt tatsächlich von China übernommen? Und vor allen Dingen, welche Auswirkungen wird es auf Ihr Vermögen haben? Wenn Sie eine zweite Meinung haben möchten, dann lade ich Sie jetzt ganz herzlich zu einem Vermögensverteilungscheck an. Professor Dr. Max Otte und sein Team.
der nicht wie ein Handy zu lokalisieren ist. Was man machen musste, ist, man musste wissen, dass die sich was kaufen, was Verschlüsseltes kaufen wollen. Also keine Standardproduktion irgendwo von der Stange, sondern etwas spezifisch angefasstes und produziertes. Das musste man wissen. Und man muss in die Wertschöpfungskette kommen. Das waren im Grunde die beiden Dinge. Und heraus kam, auch wenn das dann manchmal kritisch hinterfragt wird, eine extrem präzise Waffe. Ich habe selbst öfter jetzt im ägyptischen Fernsehen, in den arabischen Staaten, die sahen natürlich alles, das ging auf Kinder und Frauen. Es ist im Grunde erstmal dummes Zeug, ich komme gleich auf die Kinder und Frauen zu sprechen. Es ist erstmal dummes Zeug, weil es war für das Führungspersonal etwa 3000 Führungskräfte, Kommandeure der Hisbollah gedacht und verteilt. Man hat vorher ein Piepsignal gemacht, damit die Leute das möglichst aus der Tasche nehmen und angucken. Und deswegen haben sie also insbesondere viele Augenverletzungen bei den Anführern der Hisbollah. Und die Frage, sie konnten das an diesem Obststand zum Beispiel im Supermarkt dort ganz gut sehen, es sind ja nicht die ganzen Leute um den Stand umgefallen, sondern der eine. Also es ist schon ziemlich präzise. Und die Frage mit den Kindern und Frauen ist dann natürlich, warum gibt ein Militanter, ein Terrorist, sein Führungs- und Informationssystem seinem Kind oder seiner Frau in die Hand? Das ist aus meiner Sicht die wirkliche Frage. Also die Frage ist aus meiner Sicht nicht in erster Linie an Israel zu richten, sondern in dem Fall insbesondere an die, die sich eben in Terror- und militanten Aktionen organisieren und die dann ihre Familie mit einbeziehen in dem, was sie tun. Das ist ja so ein Standard, den wir auch leider ja in allen möglichen Dingen sehen, unter den Häusern, die Bunker und was weiß ich alles. Also das sind Dinge, die man eigentlich über Jahrzehnte, Jahrhunderte versucht hat, auseinanderzubringen, nicht? Das Kriegshandwerk und die Zivilisten. Und das Tun vieler Terroristen ist ja genau die Vermengung und sie als Schutz sozusagen zu nutzen, die Zivilisten als Schutz zu nutzen. Und das ist dann eine schwierige Situation. Aber ich wollte es jetzt nur deutlich machen, also Pager, eigentlich historische Technologie, alte Technologie. Wenn Sie jetzt vorstellen, wo wir überall Kameras und Dinge drin haben, Babyphone, Handy hier, der Laptop hier, ne, Handy, Kühlschrank demnächst, vernetzte Heime, nicht? Sie kennen das ja alles. Überall, wo eine IP-Adresse drin ist, können Sie in die Wertschöpfungskette gehen. Wenn Sie das jetzt unter terroristischen Gesichtspunkten sehen und terrorisieren, Gesellschaften terrorisieren. Überall, wo Sensoren drin sind, die Welt voller Sensoren, können Sie mitgucken, also durch Ihr Handy mitgucken. Ich habe jetzt hier dieses blöde Ding da, mein neuer Computer hatte mich mal gefragt, ob er das Handy verbinden soll. Ich habe immer nein, aber irgendwann, als ich mal eine schnelle Telefonkonferenz hatte, habe ich einen falschen Knopf gedrückt. Jetzt geht jedes Mal mein Handy an, wenn ich in meinen Computer in Skype-Konferenz hinein will, ne? Das heißt also de facto, man guckt immer mit. Also jetzt Vereinigten Arabischen Emirate, wo ich gerade herkomme, ist Cisco sozusagen der Marktführer. Das ist das IT- und Kommunikationsbest ausgestattete Land der Welt. Cisco ist da der Marktführer. Jede Person in den VAE ist bis auf einen Meter vermessen. Auch in der Verbindung, in der Bewegung. Hat den Vorteil, Verbrecher finden schnell den Weg ins nicht klimatisierte Gefängnis. Das geht extrem schnell und deswegen gibt es eben wenig Verbrecher auf freiem Fuß dort. Hat aber natürlich den Nachteil, dass sie eben auch in das Privatleben der Leute schauen können, auch geheimdienstlich reinschauen können. Das ist sozusagen der Challenge. Aber wir als Deutsche dürfen ja nicht davon ausgehen. Das sehen wir daran, dass wir immer wieder Terroristenwarnungen von ausländischen Diensten bekommen. Unsere datensicheren eigenen Dienste dürfen die Informationen, die wir haben, nicht verwenden. Sie sind auch oft nicht mehr zugänglich, weil sie zu schnell wieder gelöscht werden müssen oder es manchmal den Firmen anheimgestellt wird. Ausländische Dienste haben dieses Problem nicht. Die speichern auf Teufel komm raus, können auch dann geschichtlich nachverfolgen, wo hat sich wer wann wo bewegt, was hat er mit wem gesprochen. Sie haben das Netzwerk der Akteure relativ schnell identifiziert und unsere Dienste bekommen dann aus Freundschaft, aus Courtesy, die Daten von den anderen mitgeteilt. Das funktioniert übrigens, also für diejenigen, die sich auskennen mit Geheimdiensten, nur solange sie auch was geben können. Geben und nehmen ist sozusagen do und des, nennt sich das in den Geheimdiensten. Also wenn wir was geben können, dann kriegen wir auch was von den anderen. Je schlechter wir werden, je weniger werden wir bekommen. Dann geht es also nur noch, ob andere Nützlichkeit davon haben, uns zu informieren. Dann werden sie uns diese Informationen geben. Wenn sie keinen Nutzen haben, werden sie ja ihre Quellen offenlegen, indirekt damit nicht, wie sie an dieses Wissen herankommen. Das möchten Dienste nie gerne. Also von daher sehen Sie genau, wie diese moderne Technologie bei uns hineingreift. Und das ist jetzt nichts, das hört sich jetzt alles ganz schlimm an, so wie ich sage. Ich möchte Sie ja auch sensibilisieren und sozusagen für die Macht, die Möglichkeiten dieser Technologie, auch die Vermarktung, auch für Prosperität und so weiter aufmerksam machen. Aber tatsächlich können Sie daran nur mitsprechen, mitwirken über Urteilsfähigkeit. Also nur wenn wir was können, können wir auch über Rahmenbedingungen mit anderen sprechen. Nur wenn wir Marktführer sind, können wir bestimmen, unter welchen Bedingungen diese Dinge eingesetzt werden, welche Schutzstandards aufgestellt werden und so weiter. Und deswegen ist das eben auch so wichtig, dass wir diese Innovation sozusagen nicht nur kritisch hinterfragen, sondern selbst Traktion auf die Straße bringen, um damit was machen, einschließlich sozusagen in der Anwendung von Diensten oder auch Streitkräften. Also das sozusagen mal für den Anfang zum Warmmachen, hybride Bedrohungen und die Technologien, die das im Grunde verstärken. Interessant jetzt, ich gehe ein bisschen auch in diese Kriege hinein, weil ich spreche ja täglich drüber und in aller Regel haben Sie ja nicht diese Zugänge zu dem, was da alles passiert. Und deswegen auch immer Interesse, dass man darüber, über diese Themen auch spricht. Israel hat, ich war ja am Anfang überrascht, ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass nach diesem Pager-Angriff auf die Führungskräfte im Grunde ein großflächiger Angriff der Israelis auf den Libanon, also auf die Hisbollah dort im Libanon, tatsächlich statt. Ich hatte damit gerechnet, dass, wie gesagt, nach diesem Pager-Angriff, wo die Führung ja komplett durcheinander war, jetzt der Hisbollah und Panik und dann auch die Frage in Verbindung mit Geheimdiensten, die Dinge getrackt haben, dass dann die Israelis gleich einmarschieren. Aber was die gemacht haben, und das war dann nach 2-3 Tagen zu erkennen, die arbeiten souverän ihre Zielliste ab. Erstmal die Führerschaft in der Breite. Dann gehen sie, die hatten so ein schönes Tablett mit den ganzen Führungskräften der Hisbollah aufgemalt und guckten jetzt, wie sie über Bombardement, über das Ausschalten des Führungs- und Informationssystems, über die Notwendigkeit, jetzt auf andere Weise zu kommunizieren der Führungskräfte, da mussten sie sich bewegen, dann werden die eigenen Spione incentiviert und melden, XY bewegt sich gerade in den Bunker. Und so haben sie tatsächlich Zug um Zug die gesamte Führungsspitze ausgelöscht, der Hisbollah, und haben, was lange im Dunkeln blieb, ich glaube, das wird auch gar nicht so berichtet, von den rund 200.000 plus Raketen, die die Hisbollah hat, über die Hälfte vernichtet. Das ist enorm. Nicht? Also vernichten Sie mal, finden Sie versteckte 100.000 Raketen und zerstöre diese. Das ist schon enorm. Also von daher haben sie im Grunde erstmal sozusagen diese Grundbedrohung der Hisbollah runtergemacht. Und dann kann man jetzt auch erkennen, was eigentlich generell passiert. Gaza genauso wie jetzt Hisbollah. Und man kann sich das fast vorstellen, wie das auch Richtung Iran gehen wird. Die Israelis haben die Nase voll. Die hatten ja früher immer diese Methode, Rasenmäher nannte die sich, das ist so ein bisschen despektierlich und da geht eigentlich schwer über die Lippen. Das heißt, die haben immer den Stamm der Hamas und der Hisbollah verkürzt durch Angriffe, also Menschen getötet, Fähigkeiten vernichtet, immer so ein Stück weit runter und dann wieder 3-4 Jahre gewartet, 5 Jahre, bis das nachgewachsen war und dann wieder vernichtet. Jetzt gehen sie auf Graswurzel. Das ist eigentlich das, was passiert. In Israel Hamas, im Libanon Hisbollah und ich sag mal, der eigentliche Täter ist ja Iran. Auch den gehen sie ja ganz dezidiert an. Wenn man guckt, einer daraus, warum hatte ein iranischer General in der Botschaft in Libanon ein Pager, also ein Führungsinformationssystem der Hisbollah in der Hand. Warum saß bei dem Chef der Hisbollah, ein iranischer General mit im Bunker. Und ne, das heißt also, das sind auch keine Zufälle. Israel geht ganz bewusst an diese ganzen für den Auslandseinsatz spezialisierten Kräfte, die jetzt mit Macht versuchten, Iran Munition wieder in den Libanon zu bringen und auch in den Gazastreifen zu bringen, mit großer Macht, und die eben Führungskräfte in die Länder gebracht haben, um den Wiederaufbau einer Kommandostruktur wieder auf die Reihe zu kriegen. Und wie gesagt, von daher wäre ich jetzt nicht überrascht, wenn die gleiche Logik, die bei Hamas und Hezbollah gilt, auch jetzt für einen begrenzten Einsatz im Iran gelten wird. Man wird versuchen, insbesondere diese auslandsfokussierten Kräfte der Iraner nachhaltig, also nicht nur oben Rasenmäher, sondern Graswurzel nachhaltig zu schädigen. Das ist meine Erwartung. Wir werden es ja sehen, ob was passiert. Und hier diese Verrat der Angriffspläne auf den Iran, die Sie ja auch mitverfolgt haben in den Zeitungen dieser Tage, das ist natürlich eine üble Sache. Die kennt Israel eigentlich gar nicht. 7 Leute waren das insgesamt aus den eigenen Reihen, 7 Israelis, die Einrichtungen verraten haben, Abläufe verraten haben, Vorbereitung Israels auf den Gegenangriff auf den Iran verraten haben. Das ist schon ein echter Hammer. Neuland für Israel. Und man muss immer davon ausgehen, dass es ja nicht nur einmalig solche 7 Leute gibt, sondern dass es hier im Grunde noch weitere da haben werden und dass tatsächlich auch Israels Handeln komplizieren wird. Na, wir werden es sehen. Also, die hybriden Akteure formieren sich, Literaturhinweise von mir, sozusagen der Verkaufsshow-Anteil. Ich hatte ja draußen auch ein Buch ausgelegt für die, die es gefunden haben, gerne zur Mitnahme. Also links Cicero hatte ich mal was geschrieben zu dem Thema, wie Attacke aus dem Dunkeln, wie sowas funktioniert, was man macht für die, die es lernen wollen. Für den politischen Islam als sozusagen dritten Akteur, erster Akteur Russland, der als hybrider Akteur arbeitet, für mich wie beim Schach Großmeister, hat viel drauf und macht das souverän, und wir sind noch relativ ungeschützt und unvorbereitet in unseren Plänungen damit. Der Weltmeister ganz absehbar China, das einfach in den Spitzentechnologien sich darauf einrichtet, Weltmeister zu werden. Das ist nicht nur bei der Mikroelektronik der Fall, das ist bei KI, künstliche Intelligenz, haben die Amerikaner die Hoffnung, die Chinesen einholen zu können. Bei Quantentechnologien haben sie diese Hoffnung eigentlich schon aufgegeben. Also wir werden in vielen Technologiefeldern künftig eine chinesische Überlegenheit erleben, die sich insbesondere in diesen hybriden Anwendungen, die, wie gesagt, auf uns Einzelne geht, auf Firmen geht, auf Staaten geht, auf Wirtschaft, also auf Prosperität geht, werden wir uns einrichten müssen. Das wird zu unserem Lebensalltag gehören. Und Iran als Musterbeispiel, Bang for the Buck, wie mache ich mit wenig Geld viel Wirkung? Der neue Goldstandard. Technologien, ich hatte es schon mal früher gezeigt, aber ich lese vielleicht nur noch mal vor. Das sind die 19 Technologien, die wir mit rund 20 Nationen, allen möglichen Organisationen, hier Kanzlerämtern, Außenministerium, Innenministerien, in NATO und EU entdeckt haben, als die Technologien, die jetzt wegweisend für die Zukunft sind. 5G, 6G, 3D-Druck, künstliche Intelligenz, autonome Systeme, Biotechnologien, Cloud Computing, Kommunikation, Cyber, Laser, Virtual Reality und Reality und Extended Reality, hypersonisch lasse ich jetzt mal aus, Internet der Dinge, da gibt es mittlerweile auch ein Battle, sozusagen ein Battle Internet der Dinge, Nanomaterial, Quanten, Weltraumtechnologien, Sensoren überall. Also diese Dinge boomen jetzt einfach, und das Schlimme daran ist, dass sie nicht nur einzeln mächtig sind. KI ist jetzt sowas wie Elektrizität. Das heißt, also Strom brauchen sie für alles, und KI brauchen sie künftig auch für alles. Das heißt also, im Verbund dieser Technologien kommt eigentlich die wirkliche dramatische Wirkung zustande. Sie kommt also nicht nur in den einzelnen Technologien, die schon recht beeindruckend sind, sondern gerade wenn sie im Verbund eingesetzt werden, eine tolle Sache, die eben, wie gesagt, uns alle betrifft. Das hybride Krieg führen, also dieses aus dem nicht sichtbaren Bereich hat, wie wir beim Pager gesehen haben, also auch eine kinetische Wirkung kann es haben oder kann das auch machen, zum Beispiel bei großen Deichen und Dämmen und den Turbinen. Wenn man diese Turbinen per Cyberangriff aus dem Rhythmus bringt, springen sie aus der Fassung und zerstören auch den Damm. Also das heißt, wenn man sagt, Cyber ist irgendwie abstrakt, geht mich nichts an. Es geht mich schon sowas an, aber es geht mich eben auch gegebenenfalls kinetisch was an. Und es ist eben auch ein Irrglaube zu glauben, man kämpft nur jetzt Artilleriekrieg Ukraine oder macht Cyber, sondern sie machen das alles im Verbund. Sie mischen das Spionage lebt wieder auf. Sie sehen ja die Leute, die jetzt aus dem Fenster fallen oder im Tiergarten beim Fahrradfahren vom Fahrrad erschossen werden. Also diese Dinge passieren zunehmend im Verbund und aus einer ganzheitlichen Anlage heraus. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wieder von diesem Krisen, von dieser Krisenkampfhöhe runterkommen. Ne, je mehr weiter gekämpft wird, umso mehr werden sich diese Dinge ausweiten. Deswegen ist es eigentlich in aller Interesse, das zu machen. Übrigens hat Putin, wurde Putin jetzt auch bei dem BRICS-Treffen ermahnt von den Indern und den Chinesen, weil die sich einfach auch in ihrer wirtschaftlichen Prosperität und Erwartung deutlich gestört werden. Ja, hier sind die Akteure Europa im Titanic-Mod, habe ich Ihnen mal aufgelegt. Nicht unser Kanzler als scheinbarer Freund der Soldaten. De facto ist es so, wir hatten das ja jetzt schon, bevor jetzt die Haushaltsschwäche in den letzten 2-3 Tage offensichtlich wurde. Bei den letzten Haushaltsverhandlungen vor 2-3 Wochen wurde schon beschlossen, dass das, was die Bundeswehr abgibt an die Ukraine, nicht ersetzt wird. Also mein Alter, ich schreie ja schon seit 2 Jahren bei dem Thema, wenn man Putin beeindrucken will, muss man die Wirtschaft hochfahren, stark machen und die Bundeswehr stark machen. Unsere Bundeswehr wird jeden Tag dieses Krisis schwächer. Wir geben jeden Tag Systeme ab. Wir haben kaum noch etwas, mit dem wir was anfangen können. Wir haben keine Munition. Unsere Munitionsproduktion zielt auf 2028. Dann erzähl dir diesen Unsinn. Putin wird uns in 5 Jahren angreifen. Warum? Weil in der Haushaltsplanung nicht vorher der Zulauf der Waffensysteme ist. Ne? Also so ein Schwachsinn, wenn man sich das mal wirklich vorstellt. Ne? Das heißt, wir können ja Putin fragen, dass er wartet, bis wir fertig sind. Nur hat Lindner das gerade gestern wieder gekillt. Also auch in 5 Jahren, wenn Putin angreifen würde, sollte, werden wir es nicht haben. Also es ist schon übel, wenn man sich das im Detail anschaut. Und wir müssen was für die Zukunft tun, damit bin ich dann sozusagen auch schon am Ende. Und dieser virtuelle Kamerad, den wir da in der Gruppe sitzen haben, der wird unser Begleiter vom Rasenmäher über, was weiß ich, der Putzfilu bis der uns beim Investieren hilft. Nicht? Also der wird schon kommen.
Vielen, vielen Dank, Herr Thiele. Dankeschön.